Lieber Herr, wir möchten dein Wort hören, nicht jetzt kluge Menschenworte, sondern das, was jeder von uns von dir hören will und hören muss. Wir möchten still sein und brauchen deine Korrektur, deine Wegweisung und deinen Trost und deine Ermutigung. Sei auch jetzt bei den Kranken und richte du sie auf, bei denen, die nicht unter uns sein können. Segne auch den Herrn Müller an seinem Festtag. Und wir wissen, dass alle Jahre unseres Lebens ein großes Geschenk sind von dir. Amen. Jakobus 5. Wir kommen ans Ende des Jakobusbrief und wie wenn es abgezählt wäre, gerade das nächste Mal werden wir dann fertig werden. Das nächste Mal ist noch das Gebet für die Kranken dran. Eine Sache, die mir sehr wichtig ist und auch sehr bedeutsam für unseren Dienst an den Kranken. Wir haben ja vor dieser Bibelstunde immer eine halbe Stunde Gebetsgemeinschaft und das ist ganz bewusst auch so gedacht, dass wir da für die Kranken beten, die auch unter uns sind. Heute war wieder einer bei uns, der in der nächsten Woche zur Operation geht. Ich finde das schön, wenn wir dann mit ihm beten können. Über ihm beten. Da reden wir nächsten Dienstag dann noch drüber. Heute haben wir Jakobus 5, Vers 7 bis 12. Mahnung zur Geduld. Wir hatten ja das letzte Mal über den Reichtum gesprochen, über unseren Umgang mit Geld und Besitz. Und haben heute Abend ein anderes Thema. Der Jakobusbrief ist enorm praktisch. Und ich meine, dass man hier direkt spüren kann, und das soll auch bei Ihnen irgendwo im Gedächtnis bleiben, dass der Jakobus sich sehr an Jesus' Worte anlehnt. Man spürt immer wieder, wie er hier so redet, wie er es wahrscheinlich bei Jesus auch erlebt hat. Und das ist praktisches Christenleben. Lassen Sie sich den Jakobusbrief nie von einem Theologen madig machen. Auch wenn Luther zitiert wird. Luther hat dieses Urteil über den Jakobusbrief nicht aufrechterhalten. Ein großer Mann darf sich auch einmal irren. Ein völliger Unsinn, heute zu sagen, der Jakobusbrief sei eine ströhrende Epistel. Sondern Sie haben gemerkt, dass er ungemein praktisch ist und wie er immer uns nur die Gnade Jesu groß macht. Luther stand in einer besonderen Situation, dass eine gottlose Kirche, die katholische Kirche, sich damals auf Stellen im Jakobusbrief berufen hat und damit die ganze Anfrage Luthers in Frage stellen wollte, nämlich was der Paulus im Römerbrief sagt. Und dagegen hat er sich gewehrt. Aber er hat sich natürlich nie gegen den Jakobusbrief. Später hat er das ganz anders gesehen. Und das ist auch für uns jetzt wichtig, wenn Sie irgendwo das hören, dass Sie da sich nicht gleich dann verführen lassen. Das liegt oft dann bei uns so in Erinnerung, dass einem diese Dinge sofort einfallen. Jakobusbrief, aha. Und wir haben doch gemerkt, dass das so unmittelbar uns korrigiert hat und uns auch zu einem richtigen, erfüllten Christenleben geholfen hat. So wird es auch heute wieder sein. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört, neulich bei dem schönen Abend, und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder bei dem Himmel, noch bei der Erde, noch bei einem anderen Eid. Es sei aber euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Gerade bei dem Abschnitt letztes Mal haben wir gemerkt, wie stark die Spannungen waren zwischen den Reichen und den damals Notleidenden, selbst innerhalb der Gemeinde. Und Jakobus hat das ja deutlich gesagt, dass das ein Unrecht ist, wenn man einen kargen Lohn zahlt oder wenn man sonst sein Geld in einem löchrigen Beutel zusammenhalten will und nicht merkt, wie es doch seinen Wert verliert. Aber er hat es immer zu den Menschen gesagt, zu den Betroffenen. Er hat zu den Reichen selber gesprochen. Es ist interessant, dass wir in der Bibel immer den Grundzug finden. Es wird hart gesprochen, aber immer zum Betroffenen. Ein Musterbeispiel ist für mich der Prophet Nathan, 2. Samuel 12, als David gesündigt hatte und den Uriah umbringen ließ. Nur weil er die Spuren verwischen wollte seines Ehebruchs bei Bathseba. Da kam der Nathan zu dem David und sagt's ihm unter vier Augen. Er hat's nicht im Spiegel zugeschoben, die Story, dass der's enthüllt, und er hat's nicht irgendwelchen anderen Leuten erzählt, ich habe eine Geschichte, sondern er hat's dem Betroffenen unter vier Augen gesagt. Und er hat's ihm in einer Weise gesagt, wie er's verstehen konnte. Nathan hat das ja seelsorgerlich sehr klug gemacht, der David sagt, so ein Unrecht, und sagt, du bist der Mann. Bis er verstehen konnte, was seine Tat überhaupt war. Wir sollten uns immer wieder dabei behaften, dass wir einander schlimme Dinge auch sagen, unter vier Augen. Es ist uns in der Bibel verwehrt, dass wir es hinten herum tun, aber ins Angesicht. Und interessant war nun jetzt, in der Frage des Reichtums, wird uns ja oft von heute radikalen, jungen Sozialreformern in unserer Mitte vorgeworfen, gesagt, ja, warum haben die Christen denn nicht mehr gewirkt, dass in dieser Welt soziale Gerechtigkeit verwirklicht wird? Das ist eine Anfrage, die man hören muss. Was hat denn das Christentum getan zur Abschaffung der Sklaverei? Nicht viel. In der Frage der Sklaverei hat sogar Paulus einen Brief geschrieben, einen Philemonbrief, merken wir, da war ja ein Sklave durchgegangen und der hat sich dann beim Paulus eingefunden. Und Paulus schickt den Sklaven wieder zurück zu Philemon. Aber er gibt ihm einen Brief an seinen Chef mit und sagt, du musst ihn anders behandeln, du hast einen Freund jetzt gewonnen. Die Christen versuchten, indem sie die Betroffenen, im System schuldig gewordenen Leute veränderten, dass damit ein System aus den Angeln gehoben wird. Und das hat auch funktioniert. Das Christentum hat viele Unrechtstatbestände einfach dadurch überwunden, weil Menschen nicht mehr am Unrecht dabei sein wollten. Beim Reichtum hat es nicht funktioniert. Teilweise, aber es gibt immer noch sehr tiefe Unterschiede. Nur der Sozialismus hat noch viel mehr verspielt. Morgen kommt in der IDEA-Ausgabe, ich saß heute in der Presseausgabe, ich hätte sie Ihnen am liebsten vorgelesen, habe es aber liegen lassen, eine Predigt von Theo Lehmann, wo ich fast erschrocken bin, darf man so politisch reden in einer Predigt. Wir wurden betrogen, belogen, so geht das nur über Seiten hinweg. Es war nichts als eine Diktatur. Das ganze Land ist pleite, es gibt nichts mehr. Der Sozialismus in der Welt ist zu Ende, wenn uns noch einer einmal kommt mit einem Sozialismus. Er hat sich überall in der Welt erwiesen als einer, der nichts mehr uns zu sagen hat. Wenn man das liest, so hätte es keiner von uns je über die Lippen gebracht, wie die Betroffenen, das ist ja der Jugendpastor von Karl-Marx-Stadt, der Dr. Theo Lehmann, ein gläubiger Mann. Der Sozialismus hat ja die Spannungen zwischen Reich und Arm auch nie beseitigt. Und Jesus sagt einmal, Arme habt ihr alle Zeit bei euch, nicht, dass man das jetzt nehmen sollte als Entschuldigung, dass es immer Armut gibt, sondern als die große Not, dass es in dieser Welt nicht gelingt, diese Unterschiede zu beseitigen. Und das soll mir auch jetzt keiner so schnell sagen, da hätte es etwas gegeben zum Beseitigen. Die Christen haben angefangen in Jerusalem, sie haben ihre Güter hergebracht und hatten alles gemeinsam, anders als im Sozialismus. Sie selber waren die Aktiven, die spendeten, aber dann war ja nachher in Jerusalem die Not doch gekommen, weil sie dann verarmt waren. Und wir sehen, wie sonst in der Bibel zur Haushalterschaft mit den Gütern angehalten wird. Wir sprachen letztes Mal davon. Heute ist mir nur wichtig, dass der Apostel Jakobus ganz deutlich sagt, ihr dürft nicht radikale Maßnahmen ergreifen. Dieser Abschnitt ist ein Abschnitt gegen jede revolutionäre Maßnahme der Christen. Und wenn man das heute so sagt, dann muss ja das jungen Leuten in den Ohren gellen und sagt, jetzt sagt er selbst noch in einem Friedenszustand, wie wir heute leben, man soll nichts tun. Jetzt denkt doch einmal an die Entrechteten, wenn die Fäuste ballen. Die Christen in den Philippinen waren so unheimlich stolz, jetzt noch, wie wir im Juli dort waren, dass sie diesen Aufstand gemacht haben und die Frau Aquino an die Macht kam. Die Buchhandlung der evangelischen Kirchen, die auch von Hefe Brüder subventioniert wurde, hat ein Buch rausgegeben, ein ganzes Buch mit all den Fotos. So glücklich, wo sie auf der Straße waren. Und wenn man heute sagt, was ist von der Frau Aquino geworden, alle sagen, ist eigentlich genauso schlimm wie vorher. Das ist das Furchtbare. Das Schlimme ist doch, dass alle Revolutionen, wenn wir sie mal der Reihe nach durchgehen, haben doch so viel Blut und Tränen gebracht, dass das wirklich zu fragen ist, wäre es nicht auf einem gewaltlosen Weg gegangen. Möchte ich ehrlich auch fragen in Südafrika, ich setze immer noch auf das und meine, dass es weitergegangen wäre, auch in Namibia, ich bezweifle, ob das nötig war, dieses Blutvergießen. In Äthiopien war nie kolonial ausgebeutet und ist trotzdem ein armes Land. Die ganzen Märchen, ihr seid nur ausgebeutet, weil das Arme ist, ihr verdankt euren Reichtum nur den Kolonien. Die Schweden und die Schweizer haben nie Kolonien gehabt und sind reiche Länder. Und das ist alles so Nonsens, was da erzählt wird. Aber die jungen Leute brauchen ja oft nur ein paar Sprüche, die ihnen einleuchten. Und mir ist nur wichtig, dass wir Christen nie von der Bibel her die Erlaubnis bekommen, gegen Reiche im Kampf zu Felde zu ziehen, weil damit auch gar nichts gelöst wird. Das Problem der Reichen ist das, dass sie in ihrem Reichtum gefangen sind. Davon sprachen wir das letzte Mal. Hier ist das erste Wort, seid nun geduldig. Wir dürfen nicht einmal die Gemeinde säubern, wir setzen auf Umkehr der Herzen und wir wollen das wieder im Ernst erwarten, dass wir ein Wort haben, das Menschen auch verändert. Und ich bin an dieser Stelle so vorsichtig und habe es Ihnen schon mal erzählt, dass das in den ersten Jahren, wie wir hier waren, im Jahr 73 passiert ist, dass nach einer Missionsmatinee einer sein gesamtes Geld gebracht hat und nachher Bruno Herm übergab, eine Summe von über 30.000 Mark. Gott redet so viel mit Menschen, da bin ich viel zu vorsichtig, dass man irgendwelche Witzchen machen muss, auch beim Opfer. Das ist gar nicht nötig. Menschen suchen selber ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und wir haben ein viel besseres Schwert, das Schwert des Wortes Gottes. Und wir sollten offen von den Dingen reden und von dem neuen Leben, das Christus schenkt, und nicht jetzt dort sagen, dort liegt das Böse und dort gehen wir dagegen an und das sind die Unrechtsstrukturen. Ich will jetzt kein Wort dazu sagen zu den Auseinandersetzungen, die heute auch noch in klassenkämpferischen Parolen in unserem Volk ausgetragen werden. Das wird wahrscheinlich von der Presse noch getan werden, wenn dann die letzten Geheimnisse bei der Coop und neuen Heimatfinanzierung noch an das Tageslicht kommen. Es ist heute nicht leicht, einen Großbetrieb zu managen. Und da muss man gar nicht schadenfroh lächeln, sondern mit Geld umzugehen, setzt eine große Verantwortung voraus. Und ich glaube, es steht uns nicht zu, da so schnell zu richten und zu sagen, das sind solche Leute und das ist nur der Großkonzern. Und wenn ich das schon höre, diese Worte, dann meine ich, liegt viel zu wenig Verständnis dafür da. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt, dass mein Vater Volkswirtschaftler war und uns immer auf jedem Spaziergang in volkswirtschaftliche Grundkenntnisse eingeführt hat, dass ich oft nur meine, das fehlt sicher vielen unserer jungen Demonstrierer, zu wissen, wie Wirtschaftsabläufe überhaupt nur funktionieren können. Und dass nicht damit getan ist, dass man schon gegen den Profit wettert und damit meint, eine Lösung geschafft oder gegen den Besitz. Aber davon wollen wir jetzt nicht reden. Seid geduldig. Wir werden zur Geduld gemahnt, auch angesichts von Missständen. Und damals war es sicher so, dass die Gemeinde gelitten hat, auch unter unrechten Praktiken, die ihnen selber sehr viel Schaden zugefügt haben. Letztes Mal hat mich noch einer gefragt, ob man Zins nehmen darf, weil das da kommt. Es geht ja immer um die frühere Zinspraxis. Natürlich bin ich dankbar, dass heute in unserer Wirtschaft wir eine soziale Marktwirtschaft haben. keine Wuchermarktwirtschaft, nur bei gewissen Kreditinstituten, da meine ich immer wieder. Denen gehört das Handwerk gelegt oder das gehört der Gesetzesregelung hin, dass die die Sache nicht finden dürfen. Denn wenn die Leute, die nichts haben, dann noch Kredite für 30.000 Mark geben, und dann sieht man sie wieder im Adventskalender der Barmherzigkeit oder wie das heißt in der Zeitung, das ist eine Schufterei, den Firmen gehört einmal der Laden gestürmt. Also da juckt mich auch immer wieder. Wenn man das oft umrechnet, das sind Zinssätze von 25%, die den Leuten abfallen, wenn sie alle Gebühren alles noch mitrechnen. Aber es gibt auch Dumme, die auf alles reinfallen, das kann man wahrscheinlich auch nie abschaffen. Aber sonst haben wir eine soziale Marktwirtschaft, die sehr sozial funktioniert, und hier wird zur Geduld gemahnt. Wir sollten nicht die Welt säubern, sondern sollten geduldig sein bis zum Kommen des Herrn. Ja nun, das hat ja noch lange gedauert. Vertröstet ihr die Leute nicht? Nein, da steht doch alles näher vor der Tür. Diese Weltläufe sind vorläufig, und ich fürchte, dass auch die Politik eines wiedervereinigten Deutschlands auch eine sehr notvolle Periode sein wird. Wir erwarten nicht das Himmelreich durch die äußeren Veränderungen. Und all die Systeme haben ihre vorläufige Art und sind auch in sich ungerecht. Das hat ja den Churchill ausgezeichnet, dass er sagte, alle Systeme seien schlecht gewesen, die man bis jetzt ausprobiert hätte, aber die Demokratie sei noch die beste gewesen, die man jetzt habe. Aber es ist gut gewesen, dass er sagt, es seien alle schlecht gewesen, auch die jetzige. Es sei nur die relativ beste gewesen. Wir sind dankbar für die Freiheit, die wir haben, aber wir wissen, dass das alles vorläufig und nicht endgültig ist. Aber es ist in Wirklichkeit das Kommen des Herrn nahe vor der Tür. Ich glaube, dass das nahe ist. Bloß immer wieder, ob das jetzt die Wiederkunft Jesu so arg schnell kommt, das ist ja für uns immer nicht so wichtig, weil ja unsere eigene Todesstunde doch sehr nahe liegt. Der Hinhöfer war ein katholischer Pfarrer, der im Badischen, ja, im letzten Jahrhundert gab es eine ganz interessante Reihe von Katholiken, die evangelische Erweckungsprediger wurden. Das war der Alois Hinhöfer, war einer von ihnen. Und der hat gesagt, das sei eben so mit der Wiederkunft Jesu wie mit der Postkutsche. Die stehe auf dem Marktplatz und die Leute seien eingestiegen, die Zeit sei auch da, der Glockenschlag, um 3 wollte sie fahren. Und da steigt der Kutscher noch einmal von seinem Bock herunter und laufe rum und er prüfe nochmal das Saumzeug, aber sei eigentlich alles in Ordnung. Und er gehe nochmal rum und prüfe die Räder. Und erst, wenn er wieder vorne an seinem Bock wäre und aufsteigen würde, würde man merken, warum er das alles gemacht hat. Er ist alles nur gemacht, weil da einer noch die Straße entlang gerannt sei, der auch noch hätte mitwollen mit der Postkutsche. Und auf den hätte er warten wollen. Und hätte so höflich gemacht. So sei es mit dem Warten Jesu, dass Gott Geduld übe, um Menschen Raum zu lassen zur Umkehr. Das ist ein schönes Bild, wo man es deutlich machen kann. Es ist eine Weltzeit, die zu Ende geht. Ich habe ein paar das erzählt, dass in der Hartenstein-Offenbarungsauslegung, die ich so schätze, zur Offenbarung 18 beim Weltende drinsteht, es wird ein Zeichen des Weltendes sein, dass die jungen Leute nicht mehr heiraten wollen und es wird das Leben verneint werden. Und das versteht man ja in unserer Zeit gar nicht. In der Zeit Hartensteins war das ja gar nicht, das war ja vor dem Zweiten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg. Man versteht das erst heute, weil es da heißt, da wird die Stimme des Bräutigams nicht mehr gehört. Und es ist immer wieder interessant, ob wir nicht doch in Zeiten leben, wo man sagt, ist das nicht heute besonders wieder ein Marktzeichen einer zu Ende gehenden Zeit? Nur, ich will mich da nicht festlegen. Ich bin kein Prophet, sondern ich möchte jede Stunde meines Lebens bereit sein. Und ich will mich nicht erbittern in den Dingen. Ich habe mich auf dem Weg zum Bibeltraining wieder so aufgeregt über die Polizei, wenn sie am Sonntag wieder alle Autos aufschreibt, aber am Werktag, wo der Verkehr viel dichter, schreibt sie nicht auf. Aber dann habe ich gedacht, das ist doch nicht wichtig. Im Himmel gibt es keine Strafzettel mehr und keine Zahlkarten mehr. Und ich habe keine gekriegt, damit es immer leid um die Verärgerung, die geschaffen wird. Man sollte immer wieder das in der Distanz sehen, im Abstand, dass man sich nicht um die Weltdinge in der Leidenschaft bemüht. Und das ist schon schade, wenn die Predigt des Evangeliums Schaden leidet durch politische Parolen von der Kanzel. Das ist entscheidend, dass wir Interesse haben in der Politik, das wissen Sie, aber nicht von der Kanzel und nicht im Talar. Das ist der Unterschied. Wir verwechseln das eine und das andere nicht. Dass wir als Bürger sehr interessiert sind und uns auch darüber unterhalten, das will ich wohl meinen. Und uns auch darüber austauschen. Was wählen wir nicht? Ist doch gut. Wir reden doch nicht bloß über Kochrezepte. Aber nicht im Talar. Das ist der Unterschied. Seid geduldig bis zum Kommen des Herrn. Für die Theologen unter uns, eine ganz interessante Sache, wie wichtig es war, Jesus als den Herrn, den Kyrios zu bezeichnen, den Weltenherrscher. Das ist keine nebensächliche Frage, ob Jesus nur Mensch war oder der Herr. Ganz genauso beim Paulus haben wir es in dem Gebet, komm bald, Herr Jesus, Maranatha. Das heißt aramäisch, Herr Jesus, komm. Es war in der Urchristengemeinde selbstverständlich, dass Jesus angebetet wurde als Herr. Sogar, dass man zu ihm gebetet hat, bei Paulus, nicht nur zum Vater, sondern zu Jesus. Dann sind sogar schwarz auf weiß, aber auch hier wieder wichtig, zum Kommen des Herrn, so wurde immer in der Urchristenheit geredet und Jesus angebetet als der Herr. Das ist für uns die Mitte des Glaubens. Und nun hat Jakobus ein sehr schönes Bild gebraucht hier von der Saat, die in die Erde geworfen wird, und sagt, wie die Saat in die Erde geworfen wird. Und der Bauer jetzt wartet, bis sie aufgeht, und das kennen wir nicht, Frühregen und Spätregen. Wenn wir im Mai unsere Israelreise machen, da kommen wir mitten hinein ins Erntedankfest, Shavuot. Sehr schön, wie wir das, auch diesmal sind wir wahrscheinlich wieder auf einem Kibbutz und dürfen dann mit dieser ganzen Kibbutzgemeinde das Shavuot feiern. Toll, wie sie das machen und wie sie die Tiere vorführen und Gott dafür danken. Aber im Mai haben die das. Ja, das ist, weil die Regenzeit vorher ist. Und das braucht die Saat noch, den Regen. Das wird jetzt wahrscheinlich im November oder Dezember, ich weiß nicht genau, wenn die aussehen, das habe ich noch nie erlebt. Und dann brauchen die Regenzeit bis Februar, das braucht der Keimling, um aufgehen zu können. Aber jetzt ist doch schön ein Bild, wenn der Jakobus sagt, das ist bei euch wie mit der Saat. Wartet doch, wartet doch, wartet doch. Gott ist doch auch noch am Handeln. Der Keimling braucht Regen. Ich brauche auch von Gott eine solche, wie soll ich sagen, so einen Regen, der mich ein bisschen bearbeitet, dass ich die Geduld besser lerne. Dass die Frucht reifen kann. In dieser Zeit des Wartens ist ja nicht so, dass wir untätig sind, sondern da will ja Gott uns wachsen und reifen lassen. Merken wir, dass es nicht unnütze Zeiten sind. Manche unter uns, die haben auch die Geduld zu lernen mit der Krankheit. Aber auch jetzt die leiden unter ungerechten Zuständen und die schier verrückt werden. Gott will dich reifen lassen unter diesen widrigen Umständen. So wie er diesen Keimling mit Frühregen und mit Spätregen wachsen lässt, so gibt dir Gott auch immer wieder Nahrung, damit dein Reifezustand zunehmen kann. Wir reden ungern über diese Ereignisse der letzten Wochen in Deutschland, mitten in Deutschland. Wahrscheinlich ist das so, dass heute alles immer gebrandmarkt ist. Sobald einer sagt, ich bin Deutsch, dann sagt man zu ihm, bist du Republikaner oder bist du Nazi? Das darf man irgendwie schon gar nicht mehr sein. Ich stehe unter dem Eindruck, Gott hat etwas gewirkt, was niemand für möglich gehalten, noch in der Mitte des Jahres. Gott, der Bismarck hat mal gesagt, nach Sedan, welch eine Wendung durch Gottes Güte. Und das sagt man natürlich nachher, das war bloß, weil es ihm in den Kram gepasst hat. Nein, es gibt Augenblicke in der Geschichte, und wer sich interessiert für Geschichte, der horcht immer wieder auf. Das hat niemand überhaupt für wahrscheinlich oder möglich gehalten. Noch vor kurzem kam da ein Politbarometer, so eine Umfrage, wie die jungen Leute überhaupt Wiedervereinigung stehen. Das war also minimal Leute, die überhaupt das in den nächsten 50 Jahren noch für möglich gehalten hätten. Und da ist etwas geschehen, wo wir gar nicht wissen, warum. Und die Regierung hat ja gar nicht gemerkt, was da passiert ist. Es waren ja eigentlich nur die, die aus dem Lande geflohen sind. Nur weil diese Ungarn die Grenze aufgemacht haben. Ist das Ganze gekommen. Sonst wäre der Honecker heute noch in Ehren, wie immer. Völlig in Ehren. Hört niemand. Und bei uns einer im Sozialismus am Zeug fliegen, würde man sagen, da gibt es auch viel Gutes und wir können viel von dem lernen und so weiter. So wie das immer war. Da haben wir ein bisschen Antikommunist und so. Mir geht es bloß darum, dass Gott auch Zustände ändern kann. Und das bewegt mich für die Leute, die 40 Jahre da drin gelitten haben. ist es nicht eine Gebetserhörung der Leute, wir haben wahrscheinlich gar nicht mehr darum gebetet, aber die, die oft furchtbar geseufzt haben. Die waren doch, ich weiß doch von den Kirchengemeinden, wie sie oft überhaupt nicht mehr arbeiten konnten, wie wir auch mit Hilfe von Brüdern ihnen das Allianzhaus in Bad Blankenburg gebaut haben. Die haben doch jedes Schloss aus dem Westen beziehen müssen. Das kriegen sie einfach nicht. Und doch nicht nur die materiellen Dinge. Wie das war, wir haben doch den Film Frage 7, vielleicht sollten wir jetzt mal noch mal laufen lassen. Wie das war in den Pfarrersfamilien mit der Jugendweihe und der ganze Kampf und der Atheismus, der da gedroht hat. Gott wirkt doch viel. Das Kommen des Herrn ist nahe. Nicht nur das Kommen an seinem jüngsten Tag, sondern Gott gibt auch viele Lösungen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Das betrifft ihre Berufsnöte, die Nöte mit schwierigen Menschen, wo sie sagen, ich halte es nicht mehr aus. Wir können nicht davonlaufen. Wir müssen diesen Reifeprozess durchhalten, dass der Herr ist nahe. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, damit ihr wachsen könnt, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Wir brauchen Stetigkeit, Vertrauen und Gelassenheit. Jetzt kommt der Nächste und sagt, ja, aber dann waren es doch die Christen, die die Zustände hinnahmen. Nein. Sie müssen ja einfach dann wieder Biografien lesen, dass der leidenschaftliche Kämpfer gegen die Sklaverei in England war ja ein junger Parlamentarier. Und der wurde gewonnen durch einen früheren Kapitän auf einem Sklavenschiff, den John Newton, der zum Glauben an Jesus kam, Hilfsprediger in London wurde. Und einen jungen Parlamentarier mit 22 Jahren da reingefunden hat, du bist Christ, du musst dein Leben hier hineinsetzen. In den Kampf gegen die Sklaverei. Der junge Mann hat gesagt, ich habe Karriere und ich habe zu hohen Berufen und dem flog alles zu. Und hat ihn verpflichtet, ich lasse dich nicht raus, bis du Gott das tust, diesen Dienst, diese Schande ab und der leidenden Menschen, die abnimmst. Dieser John Newton, der dieses herrliche Lied uns geschenkt hat, Amazing Grace, wunderbare Gnade, o Gnade Gottes, wunderbar. Dieses schöne Lied, wir sollten es auch im Gottesdienst ab und zu singen. Wo gerade John Newton seinen Weg beschreibt, ich war völlig blind, bis mir Gott die Augen geöffnet hat. Ein Mensch, der ganz aus dem Unterdrückersystem kam, den Gott herumgeholt hat. Und das ist durch Gebete gewirkt worden und so ging das häufig. Dass Gott so viel hat wirken können, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, dennoch war die Haltung der russischen evangelischen Christen toll. In der Stille zu leiden und nicht zu großen Dingen zu greifen. Sie haben auch nie das System gut geheißen. Das ist sicher, das ist das Allerschlimmste, wenn man dann politisiert und das System gut heißt, wie der Romatka in Prag, der ist schon damals lächerlich geworden, nach dem ersten tschechischen Aufstand 1971 mit seiner Prager Friedenskonferenz. Dann sprach plötzlich niemand mehr davon. Wissen Sie, man kann immer wieder sagen, wir wollen heute die Menschen erreichen. Aber das Schlimme ist, dass nach 20 Jahren sie dann schon wieder aus der Mode sind. Lieber sind sie immer außer der Mode, aber sie sind dann wenigstens für den Herrn brauchbar und sie dürfen Geschichte gestalten, denn Gott macht Geschichte. Das ist schwierig, Gott zu verfolgen, wo er Geschichte macht. Aber wir wissen, dass auch viel, viel sich in aller Stille ändert. Und die Revolutionen haben jedenfalls in unseren Tagen, ich weiß nicht wo haben sie etwas bewirkt. Und von meiner Schau her ist auch in El Salvador nicht die Regierung, die übrigens demokratisch gewählt wurde, schuld, sondern die schreckliche Krankheit des Terrorismus und der Guerillas. Das ist das Allerfurchtbarste, in Bürgerkleidung mit dem Gewehr zu schießen. Diese furchtbare Not werden wir auch aus dieser Welt wahrscheinlich gar nicht mehr so schnell herauskriegen. Auch wenn unser Land im Moment nicht sehr schwer davon betroffen ist. Aber die anderen Länder sind furchtbar. Wir können keinen Entwicklungshelfer nach Peru mehr schicken. Die Bundesregierung erlaubt es uns nicht mehr. Und die Menschen bräuchten Helfer. Bloß weil der leuchtende Pfad jeden abschießt, den er kriegt. Diese Terrorismusbewegung. Aber das einfach nur die gewalttätigen Bewegungen sind so schädlich. Und das wird heute nicht beim Namen genannt. Uns geht es darum zu wissen, dass Gott die Verhältnisse ändert. Und wir dürfen ihn darum bitten und wir wollen nicht ins Unrecht einwilligen. Wir wollen auch nie ungerechte Zustände, wollen wir als verharmlosen. Das ist ein Unrecht. Und da war mir immer drum zu tun, dass wir auch in Südafrika sagen, es ist ein Unrecht, das mit den Schwarzen geschieht. aber wir können nicht die Lösung der anderen Gruppen, die für Gewalt sind, befürworten. Und da sind auch sehr, sehr viele südafrikanische Schwarze, die das nicht wollen. Übrigens auch in Namibia. Vor der SWAPO haben viele Angst, und das wusste man vorher. Wir hatten den Innenminister der Turnhallenregierung ja bei uns und haben das immer wieder gehört, wie die Leute das, und da war es noch nicht veröffentlicht mit dem Unrecht der SWAPO, aber wenn man das immer sieht, weil das immer Gewalt gibt, und Sie wissen, wie diese Umstürze immer Unrecht schaffen. Auch eine große Frage im Dritten Reich, bei vielen, die nie mit dem Nazismus eingewilligt haben. Und da können Sie alle Alten noch befragen, dass es Leute bis in die Schlaflosigkeit verfolgt haben, aber wir können nicht in irgendwelche Maßnahmen einstimmen, wo wir selber wieder Unrecht tun. Das ist leichter nachher zu sagen, man hätte müssen. Nicht mal durchdenken, wie es gewesen wäre. Aber nochmal, nehmen zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten. Welche Propheten? Es wird ja nicht mal erwähnt, aber die haben früher ihr Altes Testament gekannt, dann war es nicht nötig, sie zu erwähnen. Wenn wir mal dran denken an Propheten, die umgekommen sind. Vor allem Ahab. Ahab und Isebel haben den Naboth umgebracht. Erinnern Sie sich. Der Naboth war ein Prophet, der mutig beim Wort, mit dem Wort, und das war immer das Entscheidende mit dem Wort. Ich habe unten in unserer Missionstafel sogar das Bild hängen lassen von dem Erzbischof Janani Luwum, weil der mir so ein Vorbild war, weil er Idi Amin einen Brief geschrieben hat. Und dann hat er den Idi Amin besucht und dort hat der Idi Amin wahrscheinlich selber abgeschossen. Aber der ging zu ihm und hat gerade gesagt, wo Unrecht ist, mit seinem Mund. Das ist biblisch richtig. Zeuge der Wahrheit zu sein. Aber wenn wir das nochmal durchgehen. Jeremia 26, da hat man den Uriah. Jeremia 26, schlagen Sie den mal auf, Vers 20. Zur Zeit Hiskias, des Königs von Juda, war ein Prophet Micha von Moreshet. Der sprach zum ganzen Volk Juda, so spricht der Herr Zebaoth. Man spricht ja von der Zerstörung Jerusalems. Und dann kommt hinten, er wurde, im Vers 20, ich habe falsch gelesen, ich habe meine Brille nicht an, das sind die Verszahlen so klein. 20, da war noch einer im Namen des Herrn Uriah, der Sohn Shemaias. Und er wurde vom König Joachim umgebracht mit seinem Schwert getötet. Dann denken wir an die Leiden Daniels. Das hat mich als Kind ungemein fasziniert. Und das prägt einen ja. Wie die alle niederfallen. Und der Daniel blieb stehen. So toll. So ein mutiger Schritt. Beim Amos haben wir es. Jetzt habe ich nur einen dasteht, den kann ich nicht mehr lesen. Jeremia, Dankeschön. Der Jeremia war natürlich der Entscheidende selber, den sie doch in den Brunnen geworfen haben, wie er um seines Wortes willen gelitten hat. Wir nehmen gerade, wenn wir Jeremia 26 noch haben, Vers 14. Ist ja interessant, wie der Jeremia geredet hat, da sehen wir es nochmal. Er sagt den Leuten, siehe, ich bin in euren Händen. Ihr könnt mit mir machen, wie es euch recht und gut dünkt. Doch sollt ihr wissen, wenn ihr mich tötet, so werdet ihr unschuldig Blut auf euch laden, auf diese Stadt und ihre Einwohner. Denn wahrlich, der Herr hat mich gesandt. Also so sollen sie auftreten. Wir sollen den Mund aufmachen. Das ist eine Frage, die uns natürlich immer wieder beschäftigt. Haben wir auch geredet? Ich habe es Ihnen ja erzählt, wie mich das beeindruckt hat, wie mein Bruder, der damals 6 Jahre alt war, erlebt hat, wie nach der Reichskristallnacht eine Frau in einen zerstörten Laden kam und bloß gerufen hat, solch ein Unrecht, solch ein Unrecht. Hat einen jungen Buben geprägt. Eine Frau, die Mut gehabt hat. Es war nicht umsonst. Und ich glaube, dass wir immer wieder das tun sollten und auch Dinge nennen sollten in unseren Tagen, werden Sie deshalb nicht müde. Sie sagen, ja, meine Enkel wollen das nicht hören. Sagen Sie doch, was Sie als falsch ansehen. Sagen Sie es in Liebe und auch in Verständnis, aber sagen Sie es doch. Wir schulden einander dies. Aber wir wollen geduldig sein und wissen, dass nicht alle Unrechtsdinge so weiterlaufen und weiterwachsen. Gott wirkt auch etwas. Und dann kann Gott wieder eine Erweckung schenken, ein neues Leben geben. So waren die Propheten, sie haben geredet. Und dann steht da, und ihr habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Am Ende war der Jeremia nicht der Betrüger und der Daniel auch nicht. Und Ahab und Isebel sind als Leichname vor der Stadt gelegen und die Hunde haben das Blut geleckt. Wir wollen nicht so kurzsichtig sein. Das ist eine große, große Gefahr, dass wir immer wieder unser kirchliches Wort so tun oder auch unser Verkündigungswort immer meinen, wie passen wir heute in diese Zeit hinein. Wir sollten sehr aufpassen, dass wir auf die Zukunft des neuen Reiches Gottes arbeiten. Und da liegt sicher der Hauptkrebsschaden, dass wir alle so diesseitig sind. Dass wir alle so diesseitig sind. In der Stunde des Todes wird uns reuen, dass wir uns nicht viel, viel mehr uns auf die Ewigkeit zugerüstet haben. Und nur weil die Marxisten gesagt haben, wir würden die Leute vertrösten aufs Jenseits, haben wir so Angst, sie ewigkeitsbewusst zu machen, die Leute. Und wir müssen doch das sein, auf die Ewigkeit hin orientiert. Und deshalb ist hier genügend gesagt zu unserer politischen Haltung, dass wir nicht uns verlieren wollen in die Hände der Welt. Das, was mich allerdings ganz arg beschäftigt und was mir auch wichtig ist, wie Christen in die Politik reingehen. Nicht, dass man Politik von der Kanzel macht, aber es gibt sehr viel befähigte Leute, die die Gaben haben, das Ansehen von den Menschen, die auch in dieser Welt in der vorläufigen Ordnung als Auftrag für Gott wirken. Und da möchte ich immer wieder Mut machen. Das ist ein Dienst, so steht er auch in der Bibel da, dass man Gerechtigkeit wirken, noch nicht paradiesische Gerechtigkeit, aber doch als Dienst für Gott. So wie man viele Ämter wahrnehmen kann, ist das ein wichtiges Amt, auch im politischen Bereich zu wirken. Und das ist immer mir leid, dass wir wenige Leute haben, die wir guten Gewissens empfehlen können, sagen, die sind Leute, die vor Gott stehen, die sich vom Wort Gottes leiten lassen, die mein Vertrauen haben können. Und immer wo ich das weiß, liegt mir das schon sehr am Herzen, dass man weiß, wer ist überhaupt ein Mensch, der sich so bestimmen lässt? Nicht, dass ich den anderen das absprechen will, aber das ist ein wichtiger Beitrag, dass Menschen, die Gott berufen hat, dort in der Politik wirken. Es gibt nicht eine christliche Politik und nicht eine sozialistische, ja sicher, die gibt es, aber ich meine das vom Christentum her. Aber es ist doch entscheidend wichtig, welche Wertordnungen ich verfolge, auch heute in unserem politischen Leben und woher ich mir meine Leitlinien und meine Gesetze nehme. Aber wir als Gemeinde, wir wollen uns nicht in dieser ganzen Verbissenheit uns an diesen politischen Auseinandersetzungen beteiligen, auch wenn einmal wieder sehr wirre Verhältnisse kommen sollen. In der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, erinnere ich mich noch gut nach der Währungsreform, wo die großen Gewerkschaftsdemonstrationen waren und die Militärpolizei in die Menge schoss. Ich muss noch erinnern, wie sie dann oft noch mit aufgepflanztem Maschinengewehr durch Stuttgarts Straßen fuhr. Das waren 1949 ganz kritische Tage. Das, was wir heute so selbstverständlich nehmen, war in unserem Volk lange umstritten. Die Form der freien Marktwirtschaft. Ohne amerikanische Maschinengewehre weiß ich nicht, ob das durchgegangen wäre in unserem Volk. Die Leute wollten damals eine sozialistische Planwirtschaft zu einem sehr beträchtlich großen Teil. Aber über diese politischen Fragen brauchen wir nicht mehr reden. Nur, dass wir sehen, in diesen Dingen kann man sich ereifern und kann man sich verbittern und kann auch zu Spannungen führen. Wir wollen auf das Lange sehen, was Gott wirkt. Es geht um den Bau seines Reiches und um den Bau seiner Gemeinde. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer von der Geduld. Hiobs haben wir gehört. Wie hat der Hiob vor Gott gestanden und auch sein Leid vor Gott getragen? Es ist nicht leicht, wenn ich heute an viele Länder denke, die in großer Unfreiheit leben. Das, was uns am meisten beschwert, und das erklärt vielleicht am besten die Arbeit von Hilfe für Brüder, die meisten Länder haben ja Devisenprobleme. Sie können nichts mehr kaufen im Ausland, sie können nichts mehr transferieren, sie sind abgeschnitten, weil ihre Währung nichts mehr wert ist. Unter diesen schrecklichen Missständen leben sie, ganz abgesehen noch von diktatorischen Regimen. Sie sind so verarmt, ja so wie es die DDR auch war. Und was mich beeindruckt, wie diese Leute frei sind von diesen äußeren Dingen und einen geistlichen Weg suchen. Und das ist wichtig. Darum glaube ich nicht, dass die Befreiungstheologie ein Weg sein kann. Den lehnen wir ab. Sondern es geht um einen biblischen Weg, den wir wählen wollen, wie wir im Geist Jesu so stehen wie Hiob. Und das versuchen die Christen, auch in den südamerikanischen Ländern, in vorbildlicher Weise. Noch das Letzte, zum Schwören brauche ich nicht viel sagen. Ich weiß nicht, wo Sie haben schwören müssen. Ich habe einmal in meinem Leben schwören müssen, das war in einem Gerichtsverfahren, wo ich als Zeuge ausgesagt habe, es ging um die Klärung von Todesfällen, einem Autounfall. Ich habe nichts dagegen, dass der Richter das genau wissen muss, ob er auf mein Urteil hin einen jungen Menschen, um den es damals ging, doch für einige Jahre ins Gefängnis steckt. Und darum sind wir nicht die, die einem Gericht verbieten zu schwören, sondern im Judentum war es üblich, als Floskel das so zu gebrauchen, wie wir Gott sei Dank sagen. Und wir sollten vielleicht doch ein wenig das bewusster tun. Es hat mir auch so geholfen, wie mir Fritz Grünzweig einmal sagte, du hast gerade das Wort gebraucht vom Absegnen. So die Sache ist abgesegnet. Wir sollten das Wort Segnen nicht so missbrauchen. Ich vergesse das seitdem nie mehr und ich hoffe, dass es nicht mehr so leicht über meine Lippen rutscht. Wir sollten bewusst unsere Sachen tun. Ja und nein. Zum Schwören beim Gericht habe ich keine Einwendungen, weil ich weiß, es ist hier in einer sehr großen Tragweite benutzt. Aber im Übrigen brauchen wir das nicht. Unser Wort soll glaubhaft sein durch unser Reden. Sodass das hier wäre und wir nächstes Mal nun zu dem kommen, zum Gebet über die Kranken.